SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Helsana, die Krankenkasse, macht gute Gewinne am Kapitalmarkt. Prämienzahler spüren möglicherweise nicht viel davon. Annette Schavan, die deutsche Bildungsministerin, will in der Regierung bleiben, auch nach dem Entzug des Doktortitels. Ted Ligeti, der Amerikaner, wird Super-G-Weltmeister in Schladming. Schweizer sind nicht in den Top Ten. Um eins im Tagesgespräch, Starkoch Daniel Humm. Sein Restaurant, das 11 Madison Park in New York, gehört zu den allerfeinsten der Welt. Humms Karriere begann nicht als Tellerwäscher, sondern mit einem Schulabbruch im Aargau. Und um 13:30 werden in der Schweiz die Sirenen laut heulen. Es ist der jährliche Sirenentest. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Daniel Hubacher.
Die Krankenkasse Helsana meldet für das vergangene Jahr einen Gewinn von 250 Millionen Franken. Das ist rund ein Drittel mehr als noch im Jahr zuvor. Helsana habe im Jahr 2012 gute Geschäfte mit ihren Kapitalanlagen gemacht, teilte die größte Schweizer Krankenkasse mit. Bei den Prämien verzeichnet Helsana ein leichtes Plus von 1,2%. Die Leistungen an die Versicherten stiegen um 0,4%. Der Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta hat 2012 Umsatz und Gewinn gesteigert. Unter dem Strich resultierten fast 1,9 Milliarden Dollar Gewinn, 17% mehr als im Vorjahr und etwas mehr als von Analysten erwartet. Der Umsatz wuchs um 7% auf gut 14 Milliarden Dollar. Die deutsche Bildungsministerin Annette Schavan will nicht zurücktreten. Die CDU-Politikerin sagte am Morgen, sie werde gegen die Universität Düsseldorf juristisch vorgehen. Diese hatte Schavan gestern Abend ihren Doktortitel entzogen. Der CDU-Ministerin wird vorgeworfen, in ihrer vor über 30 Jahren eingereichten Doktorarbeit Zitierfehler gemacht und Quellen nicht richtig angegeben zu haben. In Tunesien ist ein prominenter Oppositionspolitiker erschossen worden. Chokri Belaid wurde vor seinem Haus mit 4 Schüssen umgebracht. Belaid war ein führender Vertreter einer linksgerichteten Oppositionspartei und ein scharfer Gegner der regierenden Islamisten. Ministerpräsident Djebali sprach von einem politischen Mord. Vor dem tunesischen Innenministerium demonstrieren mehr als 1000 Personen gegen den Anschlag. In mehreren Städten wurden Büros der Einheitspartei Ennahda angegriffen. Im Norden Malis leisten die islamistischen Rebellen zunehmend Widerstand. Das hat der französische Verteidigungsminister Le Drian in einem Radiointerview gesagt. Seitdem Soldaten in der Umgebung der befreiten Städte patrouillierten, gäbe es immer wieder Zusammenstöße mit kampfbereiten Dschihadistengruppen. Allerdings hätten die Rebellen seit Beginn des französischen Militäreinsatzes schwere Verluste erlitten. Bereits gestern hatte Le Drian in einem Interview von hunderten getöteten Kämpfern des Gegners gesprochen. Vor der Elfenbeinküste ist ein französischer Erdöltanker freigekommen. Der kleine Tanker war am Sonntag vermutlich von nigerianischen Piraten gekapert worden. Die Besatzung von 17 Personen sei wohlauf, teilte die Reederei mit. Ein Seebeben der Stärke 8,0 hat im Südpazifik 2 Flutwellen von gegen 1 Meter Höhe ausgelöst und die Salomoneninseln getroffen. Mindestens 4 Menschen kamen ums Leben, zahlreiche Hütten und Häuser wurden zerstört. Eine Meldung vom Ski. Ted Ligeti ist Super-G-Weltmeister. Der Amerikaner gewinnt in Schladming die Goldmedaille vor dem Franzosen Gauthier de Dessier und dem Norweger Axel Svindal. Die Schweizer blieben weit hinter den Medaillenrängen. Das beste Resultat machte Sylvain Zurbriggen. Er wurde 11. Der FC Luzern trennt sich vom Sportchef Heinz Herrmann. Herrmann verzichtet auf eine Weiterbeschäftigung in einer anderen Funktion. Er war erst im letzten Frühling nach Luzern gekommen. Seine Nachfolge ist noch nicht bekannt. Heute Mittag wird in der Schweiz der jährliche Test der Sirenen durchgeführt. Ab 13.30 Uhr ertönt der allgemeine Alarm, ein auf- und absteigender Heulton von 1 Minute Dauer. In Gebieten unterhalb von Stauanlagen wird zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr zusätzlich der Wasseralarm getestet. Ein Warnton mit jeweils 12 tiefen Dauertönen zu je 20 Sekunden. Die Schweiz verfügt über ein Netz von rund 7.800 Sirenen. Immer mehr von ihnen werden an ein Funknetz, über das sie ferngesteuert werden können, angeschlossen.
12.35 Uhr. In den nächsten Minuten geht es hier um Helsana, die ihre Versicherten vom Gewinn profitieren lassen möchte und wohl nicht kann. Und um Annette Schavan, die Ministerposten und Doktortitel behalten will und wohl auch nicht kann. Dann mehrere Klassen in einem Zimmer. Ein altes Schulmodell wird neu entdeckt und erfolgreich praktiziert.
Ich finde es gut, dass wir alle zusammen in der Klasse sind, weil ich kann nachher auch die Sechstklässler fragen, wenn ich nicht rauskomme und die Lehrerin schon bei jemand anderem hilft. Das finde ich gut.
Wir sind auf Schulbesuch bei einer vierten bis sechsten und bewirten mit Fachleuten. Und später, die Schweiz regelt ihre Grenzgängerprobleme mit der EU, sie kann nicht anders. Und Argentiniens Bevölkerung stöhnt unter steigenden Lebenskosten. Da hilft ein kurzfristiger Preisstopp in Supermärkten wenig. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.433 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,64 gehandelt und der Dollar zu 91 Rappen 36. Das Wetter: im Osten gibt es heute Nachmittag viele Wolken und es schneit immer wieder. In tiefen Lagen fällt vorübergehend auch etwas Regen oder Schneeregen. In Graubünden bleibt es bis am Abend meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad. Im Süden scheint zeitweise die Sonne bei 9 Grad. Morgen Donnerstag und am Freitag ist es im Norden wechselnd bewölkt und es fällt zeitweise Schnee. Dazwischen scheint auch mal die Sonne. Die Höchstwerte liegen meist unter dem Gefrierpunkt. Im Süden scheint häufig die Sonne bei rund 10 Grad.
Die Krankenkasse Helsana macht Rekordgewinne. 250 Millionen Franken hat sie im vergangenen Jahr verdient, im klassischen Versicherungsgeschäft, aber auch an den Kapitalmärkten. Jetzt möchte sie die Prämienzahler profitieren lassen, doch das ist gar nicht so einfach. Klaus Ammann.
Helsana-Chef Daniel Schmutz ist sehr zufrieden mit dem Jahr 2012. Seine Kasse, eine der größten der Schweiz, hat letztes Jahr mehr Prämien eingenommen und den Gewinn um über 30% auf 250 Millionen Franken steigern können. Doch wie erklärt er dies den Prämienzahlerinnen, die jedes Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen?
Also erstens, glaube ich, ist wichtig festzuhalten, die Prämien bilden langfristig die Kosten ab. Andererseits ist es tatsächlich so, dass vor allem eben auch durch diese Situationen an den letzten 2-3 Jahren in Kapitalmärkten wir in einzelnen von unseren Versicherungsträgern sehr hohe Reserven haben. Also insofern müssen wir uns überlegen, wie wir diese Reserven, wie wir dieses Geld sinnvoll, auf eine sinnvolle Weise an die Kunden zurückgeben können.
Sinnvoll aus Sicht der Helsana wäre es, dies den Kunden über die Prämien zurückzuzahlen. Helsana-Chef Daniel Schmutz.
Das heißt ganz konkret, wir werden in der nächsten Prämieneinreichung Prämien einreichen, die eben nicht kostendeckend sind.
Diese Eingabe wird Mitte Jahr auf dem Tisch von Helga Portmann, der Leiterin Versicherungsaufsicht beim Bundesamt für Gesundheit BAG, landen. Heute kennt sie die konkreten Prämienvorschläge der Helsana noch nicht. Grundsätzlich seien die Bedingungen an Krankenkassenprämien aber klar.
Wir können Prämien nicht genehmigen, wenn sie zu übermäßigen Reserven führen, wenn sie nicht den Kosten entsprechen, wenn sie massiv über den Kosten liegen. Und zusätzlich können wir auch von Versicherern verlangen, dass sie Prämien zurückerstatten, wenn wir im Nachhinein feststellen, dass die Prämien zu hoch waren.
Nicht kostendeckende Prämien sind also im Gesetz nicht vorgesehen. Helsana hofft aber auf Verständnis beim BAG.
Das BAG hat ja auch kein Interesse daran, dass die Reserven in den Versicherungen zu hoch sind.
Helsana-Chef Daniel Schmutz erhält Unterstützung von Gesundheitsökonom Willy Ogier. Dieser findet, das BAG dürfe in dieser Situation nicht pingelig sein. Gerade jetzt, wo die Diskussion um zu hohe Prämien in einigen Kantonen heiß läuft, könnte der Vorstoß der Helsana entschärfend wirken.
Ich denke, dass man angesichts dieser speziellen Situation auch ein Auge zudrücken sollte. Und ich kann mir vorstellen, dass sogar dieses Engagement der Helsana auch Herrn Bundesrat Berset genehm sein könnte, um eben im Bereich der zu viel bezahlten Prämien der Zürcher, der Basler, der Waadtländer und der Genfer, um nur einige zu nennen, vorwärts zu kommen.
Auch andere Krankenkassen dürften nämlich letztes Jahr mit Hilfe der Kapitalmärkte ihre Reserven vergrößert haben. Und aus diesen Reserven könnten diejenigen entschädigt werden, die in der Vergangenheit zu viel bezahlt haben, ohne dass diejenigen, die zu wenig bezahlt haben, tiefer in die Tasche greifen müssten.
Das war ein Bericht von Klaus Ammann. 12.40 Uhr, das sind Mittagsinformationen im Rendezvous. Immer 12:30 auf dem Sender und ab 13:30 im Netz srf.ch/rendezvous. Ich will im Amt bleiben, sagt die deutsche Bildungs- und Wissenschaftsministerin Annette Schavan, nachdem die Universität Düsseldorf ihr gestern Abend ihren Doktortitel aberkannt hat. Schavan will gegen diesen Entscheid klagen und ihr Amt behalten, bis dieses Gerichtsverfahren ihr, wie sie hofft, Recht gibt. Das dürfte sehr schwierig werden, nicht nur für sie selber, kommentiert Kasper Selk in Berlin.
Annette Schavan wirkt wie eine graue Maus auf der Regierungsbank. Man hört wenig von ihr. Und wenn man von ihr hört, kommt das immer in sehr nachdenklichen, präzisen Formulierungen, nie schlagzeilenträchtig. Annette Schavan ist aber keine graue Maus im Kabinett. Sie führt ein wichtiges Ressort. Vor allem aber ist Annette Schavan einflussreich. Sie ist eine enge Vertraute von Angela Merkel. Wenn sie jetzt auf Dienstreise in Johannesburg ankündigt, sie wolle ihr Amt behalten, dann muss man davon ausgehen, dass das mit der Kanzlerin so abgesprochen war. Merkel muss zugestimmt haben. Und das erstaunt. Denn eine Plagiatorin als Verantwortliche für den Wissenschaftsbetrieb ist nicht tragbar. Nun gibt es eine ganze Reihe von Argumenten, welche man für sie ins Feld führen kann. Erstens ist das Verfahren ja noch nicht zu Ende. Wer in einem Enteignungsverfahren den Rechtsweg beschreitet, muss auch nicht vorsorglich schon mal sein Haus abgeben. Zweitens hatte das Verfahren an der Uni Düsseldorf schwere Mängel. Drittens ist der Grad der Verfehlungen wesentlich geringer als etwa im Fall von Verteidigungsminister zu Guttenberg. Viertens hat sich Schavan in den 30 Jahren seit ihrer Promotion unbestrittenermaßen als sehr integre und sauber arbeitende Politikerin erwiesen. Und fünftens wäre dann auch die Problematik, dass sie ursprünglich von Internetplagiatsjägern an den Pranger gestellt wurde, welche anonym arbeiten nach Kriterien, die keiner kennt. Da ist auch sehr viel Willkür im Spiel. Und dennoch, es wird kaum möglich sein, sie zu halten. Eine Wissenschaftsministerin, der von ihrer Fakultät nach langer Untersuchung vorgeworfen wird, vorsätzlich gegen wissenschaftliche Anforderungen verstoßen zu haben, das geht nicht. Schavan klagt jetzt gegen eine Uni, nur weil die ungeachtet der Person auf sauberer wissenschaftlicher Arbeitsweise beharrt. Da dürfte die verantwortliche Ministerin nicht Klage führen, sondern sie müsste eigentlich hohes Lob aussprechen. Hier entstehen Widersprüche, die nicht aufzulösen sind, und darauf wird die Opposition insistieren, zu Recht. Auch wenn überall bedauert wird, dass es ausgerechnet die sonst so korrekte Frau Schavan getroffen hat. Sie mag noch Rechte haben, aber die Legitimation ist weg. Und in einem Wahljahr könnte der Preis für das Festhalten an Schavan doppelt hoch werden. Angela Merkel pokert sehr hoch für ihre Freundin.
In kleineren Gemeinden auf dem Land kennt man es seit jeher. Primarschüler lernen in einer Klasse, die mehrere Jahrgänge umfasst. Seit einigen Jahren werden jetzt aber auch in den Städten einzelne Klassen so zusammengesetzt, nicht aus Spar, sondern aus pädagogischen Gründen. Christian von Burg war zu Besuch in der Lindenfeldschule in Burgdorf, wo dieses Modell seit 7 Jahren praktiziert wird.
Der Frosch hat soeben einen Fliege gefangen. Perfekt.
Ja, perfekt. Zwei Mädchen und ein Knabe üben zusammen die Zeitformen. Sie sitzen auf dem Parkett im hellen, modernen Klassenzimmer. Rundherum 6 andere solche Gruppen. Die Schülerinnen und Schüler sind konzentriert. Man sieht ihnen nicht an, in welcher Klasse sie sind.
Ich bin in der 4.
Ich bin in der 5.
Ich bin in der 6.
Deutschunterricht über 3 Klassen hinweg. Geht das? Ja, sagt die Fünfklässlerin. Sehr gut sogar.
Weil ich kann nachher auch die Sechstklässler fragen, wenn ich nicht rauskomme und die Lehrerin schon bei jemand anderem hilft. Und ja, das finde ich gut.
Und für die Sechstklässler wird das nicht langweilig? Sind die nicht immer weit voraus?
Nicht unbedingt. Es kann auch sein, dass die Jüngeren mehr wissen als man selbst.
Dann kommt die Lehrerin bei der Gruppe vorbei und verteilt einen neuen Aufgabenzettel.
Ihr besprecht ihn, was der Inhalt und anschließend schreibt ihr eigene Satzbeispiele zu diesem Thema.
Sandra Luginbühl, die Lehrerin, lässt die Kinder mehrere Wochen lang in den gleichen Gruppen arbeiten. Die Kinder müssen aber zusammenpassen, damit sie sich gegenseitig stützen und voneinander lernen.
Für mich ist das eigentlich der wesentliche Vorteil, wenn man dieses Prinzip auch wirklich nutzen kann.
Zwischen 7 Gruppen pendelt die Lehrerin hin und her. Wie behält sie die Übersicht?
Das ist anstrengend und anspruchsvoll, auch die Übersicht zu haben. Solange die Kinder zu mir kommen, ist das weniger ein Problem als die, die sich dann ruhig verhalten und sich zurückziehen. Da ist es dann schwierig, dass ich die nicht vergesse.
Je nach Fach und Thema unterrichtet sie die Gruppe deshalb auch aufgeteilt nach Klasse und im Frontalunterricht. Aber das Ziel bleibe der maßgeschneiderte individuelle Unterricht. Sandra Luginbühl hat hochintelligente Kinder in der Klasse und daneben solche, die früher in eine Kleinklasse eingeteilt worden wären. Integration heißt hier das Schlagwort.
Also sehe ich wirklich wesentliche Vorteile auch. Gerade als die Diskussion war mit der Integration, stellten wir auch fest, dass uns das eigentlich recht leicht fällt, diese Kinder zu integrieren.
Die Mehrjahrgangsklassen an der Lindenfeldschule gelten als Erfolg. Und dennoch wehrten sich die Lehrer und Eltern der anderen Schulen in Burgdorf. Sie wollten dieses Modell nicht. Luginbühl nennt die Gründe.
Befürchtungen, dass die Kinder da zu wenig lernen, ein großer Mehraufwand für die Lehrpersonen, auch eine Überforderung.
Sie selber ist seit 17 Jahren Lehrerin und möchte nicht mehr anders arbeiten. Und die Kinder? Für uns ist das ganz normal, sagen die.
Weil wir wissen ja auch nicht, wie es jetzt ist, wenn man nur 6 Klässler ist. Ich weiß nicht, was jetzt der Vorteil oder der Nachteil ist. Ich kenne das gar nicht.
Und so arbeiten sie weiter in Gruppen und konstruieren ihre Sätze über die Klassengrenzen hinweg.
In ihm steckt
ein Herz.
Ein Herz. Im Herz.
Ah nein, das ist schon ein zweites.
Nein, da kommt wieder Komma.
Ja, Komma. Im Herz. Kommt es.
Das neue Schulmodell in Burgdorf funktioniert also gut. Das Modell gilt als modern und wird derzeit auch in vielen anderen Regionen der Schweiz umgesetzt. Nur ist es wirklich besser als das bisherige Modell? Lassen sich die Vorteile messen? Noch einmal Christian von Burg.
In der Schweiz gibt es noch keine verlässlichen Forschungsdaten zu Klassen mit mehreren Jahrgängen. Aber zahlreiche Studien aus dem Ausland zeigen, dass die Hoffnungen übertrieben waren, die man mit diesem Modell verbunden hatte. Das bestätigt Urs Moser, Bildungsforscher an der Universität Zürich. Durch Mischung allein bringe nichts, sagt Moser.
Das ist ein Trugschluss. Es kommt immer darauf an, wie unterrichten Sie, und das hängt nicht mit der Durchmischung von Jahrgängen oder Klassen zusammen.
Wie gut ist die Lehrerin oder der Lehrer? Das ist die entscheidende Frage. Die Kunst sei es, jeden Schüler und jede Schülerin dort abzuholen, wo er oder sie steht. In den Mehrjahrgangs, aber auch in den normalen Klassen, sagt Moser.
Auch in einer 4. Klasse muss individualisiert werden, weil die Kinder nicht gleich weit sind bezüglich Entwicklung, bezüglich Lernstand. Also das hat einfach nichts mit der Struktur an sich zu tun.
Was sich verändere, sei einzig der Aufwand der Lehrer, sagt Moser. Denn 3 Klassen gleichzeitig zu unterrichten, das sei eine große Herausforderung. Moser kann deshalb gut verstehen, dass sich Lehrerinnen und Lehrer an verschiedenen Orten gegen die Einführung von Mehrjahrgangsklassen gewehrt haben.
Wenn das in einer Schule gewollt ist, wenn also die Lehrpersonen sich alle dafür aussprechen und sich dafür begeistern, dann würde ich sagen, okay, sollen sie dies tun. Aber ansonsten das dann auch noch von oben zu diktieren, da wäre ich doch sehr, sehr vorsichtig.
Auch Xavier Mon, der Dutzende von Schulen in dieser Sache beraten hat, weist auf diesen entscheidenden Punkt hin. Ohne die Überzeugung der Lehrer mache eine solche Reform keinen Sinn. Ansonsten sieht Mon einige Vorteile im neuen Modell, gerade auch in großen Gemeinden, wo die Klassen sowieso schon oft aus sehr unterschiedlich starken Schülerinnen und Schülern zusammengesetzt sind.
Die Kinder können in eine Gemeinschaft hineinwachsen, sich in einem größeren Lernfeld orientieren. Es ist sicher ein geeignetes Umfeld, um auch Selbstständigkeit und Mitverantwortung für das eigene Lernen zu üben.
Zu Beginn einer Umstellung hätten Lehrerinnen und Lehrer mehr zu tun, sagt Mon, der diese Schulform während Jahren für den Lehrerverband beobachtet hat. Aber langfristig sei dies nicht mehr der Fall.
Man konnte nirgends nachweisen, dass jetzt diese Gruppe der Lehrpersonen an Mehrjahrgangsklassen statistisch signifikant mehr arbeitet als andere Lehrpersonen.
Letztlich bleibe es also eine Frage der Vorliebe, ob Lehrerkollegien und Elternräte auch an großen Schulen den bisherigen Klassenverband verändern wollen oder lieber nicht.
Grenzgänge. Eine Viertelmillion Menschen fährt täglich von Italien, Frankreich, Deutschland oder Österreich in die Schweiz zur Arbeit. Wenn die Grenzgänger ihren Job verlieren, erhalten sie Arbeitslosengeld in ihrem Heimatstaat und nicht in der Schweiz. Nun aber muss sich die Schweiz an diesen Kosten beteiligen. Auf Druck der EU. Dominik Meyer.
Still und leise hat die Schweiz letztes Jahr EU-Recht übernommen. Sie bezahlt nun einen Teil des Arbeitslosengelds, wenn ein Grenzgänger oder eine Grenzgängerin den Job in der Schweiz verliert. Die neue Regelung gilt seit April 2012. Arbeitslose Grenzgänger melden sich wie bisher auf dem Arbeitsamt ihres Heimatstaats. Frankreich, Deutschland, Italien oder Österreich können danach aber die Schweiz zur Kasse bitten. Die Zeitung Le Temps hat das publik gemacht. Die Schweiz übernehme eine neue Praxis der EU, sagt Oliver Scherli, der Fachverantwortliche im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Die Schweiz bezahlt maximal die ersten 5 Monate. Das gilt aber nur für Personen, die mindestens 12 Monate in der Schweiz gearbeitet haben. Sonst sind es die ersten 3 Monate.
Zahlen muss die Schweizer Arbeitslosenversicherung. Am Schluss dürften mehrere Dutzend Millionen Franken pro Jahr in unsere Nachbarstaaten fließen.
Wir sind sehr zurückhaltend, hier schon Prognosen zu nennen, weil wir einfach noch keine Erfahrungen mit dem neuen System gemacht haben. Persönlich würde ich mich so weit hinauswagen, dass ich sagen würde, wir werden deutlich unter 100 Millionen sein.
Letztlich hatte die Schweiz keine Wahl. Wegen der Personenfreizügigkeit mit der EU, den bilateralen Verträgen also, muss sich die Schweiz an der Rechtsentwicklung im EU-Raum orientieren.
Ich will nicht verhehlen, dass natürlich, selbstverständlich, die EU, die Mitgliedstaaten der EU, ein klares Interesse signalisiert haben, dass sie hier eine Regelung wollen. Sicher hätte die EU kein Verständnis gehabt, wenn die Schweiz sich hier einer Koordinierung komplett verschlossen hätte.
Sagt Oliver Scherli vom SECO. Die Schweiz sei am Verhandlungstisch gesessen, als die neue EU-Regelung ausgehandelt wurde. Und dabei habe sie für die Schweiz ungünstigere Lösungen verhindern können. Die Regelung sei fair. Schließlich würden Grenzgänger in der Schweiz auch Lohnbeiträge in die Schweizer Arbeitslosenkasse einzahlen. Schon in früheren Jahren hatte die Schweiz den Nachbarstaaten Geld überwiesen für arbeitslose Grenzgänger. Damals ging ein fixer Anteil an den Löhnen der Grenzgänger an die Heimatstaaten. 250 Millionen Franken waren das pro Jahr. Doch diese teure Regelung war befristet, sie lief vor 4 Jahren aus und seither hat die Schweiz gar nichts bezahlt. Damit ist jetzt Schluss, jetzt gilt EU-Recht, neue Zahlungen fallen an. Wie gesagt, es dürften weniger als 100 Millionen Franken sein.
Es sind nicht einfach Peanuts, es sind doch Beträge, die ins Gewicht fallen. Auf der anderen Seite, wenn man es vergleicht mit der Regelung, die wir früher hatten, sind es doch deutlich geringere Beträge, die auch die Arbeitslosenversicherung stemmen kann.
Frankreich und Deutschland haben der Schweiz übrigens bereits erste Beträge in Rechnung gestellt für arbeitslose Grenzgänger. Noch prüft das SECO die Forderungen, doch bald werden die Arbeitsämter in den Nachbarstaaten die ersten Überweisungen erhalten aus der Schweiz.
Das war ein Bericht von Dominik Meyer. 12.54 Uhr, bald 5 vor 1. In Argentinien steigen die Preise ständig, und zwar schnell. Denn die Regierung gibt mehr aus, als sie hat, und lässt darum einfach neues Geld drucken, um das Loch zu stopfen. Für die Bevölkerung bedeutet das, mit ihrem Geld kann sie je länger je weniger kaufen. Doch jetzt, nach 25% Teuerung im letzten Jahr, zieht die argentinische Regierung die Notbremse. So müssen Supermärkte ihre Preise einfrieren, aber nur für 2 Monate. Das lässt die Bevölkerung nicht wirklich aufatmen, auch nicht Taxifahrer Menendez aus Buenos Aires. Uli Achermann hat ihn getroffen.
Im besten Fall dürfte sich die Preiskurve während 2 Monaten leicht verflachen, um danach wieder steil anzusteigen. Diese Schlussfolgerung zieht auch Pablo Menendez, Taxifahrer in Buenos Aires. Auch dem auf eigene Rechnung arbeitenden 40-Jährigen setzt die Teuerung zu. Eine Parallele zwischen dem wirtschaftlichen Niedergang Argentiniens und seiner eigenen Situation mag er dennoch nicht ziehen. Wohl müsse er sich immer stärker einschränken, aber
«No, todavía venimos zafando. Lo que hemos perdido, por ejemplo, es la posibilidad de tener una casa más grande, como la, o sea, nosotros tenemos un pequeño departamento».
Im Großen und Ganzen komme er noch über die Runden. Hingegen gäbe es die Perspektive nicht mehr, die eigene, eigentlich zu kleine Zweizimmerwohnung durch eine größere zu ersetzen. Die Wohnungspreise überstiegen seine Möglichkeiten, sagt Pablo.
Entre los dos tendríamos que estar en una forma en ingreso bruto en 16.000 pesos por mes.
Er und seine als Lehrerin tätige Frau brächten es auf ein monatliches Bruttoeinkommen von knapp 3.000 Franken, erklärt Pablo, während wir einem Supermarkt entgegenrollen. Der Taxifahrer, seine Frau und die kleine Tochter Lucrecia gehören zur recht breiten argentinischen Mittelschicht. Die im täglichen Leben zu erbringenden Opfer wirken sich negativ aus, auf die Laune der Mittelständler wie auf das soziale Klima. Hin und wieder entlädt sich der Zorn der Kleinbürger bei spontanen Massenkundgebungen. Aber ohne Pablo Menendez, denn bis jetzt lässt die Regierung zu, dass die Taxitarife jedes Jahr um 25% angehoben werden, also um so viel, wie die Teuerung ausmacht.
Por mes era como que podía juntar 800, 900 pesos. Ahora no varío mucho en la cantidad de dinero que puedo juntar.
Hingegen gäbe es viele Sachen, die sich sehr viel stärker verteuerten als die Inflation. Die Folge davon sei, dass das Sparvermögen des Einzelnen schwinde. Wenn Ende des Monats überhaupt noch etwas übrig bleibt, dann fährt Pablo Menendez damit in den Supermarkt. Indem er sein Erspartes sofort ausgibt, bewahrt er den Wert des Geldes.
Ahora insecticidas para el verano, para los mosquitos. A veces sacan ofertas de congelados, hamburguesas, cosas que uno consume diariamente. Uno viene y
in den Läden gäbe es im Sommer immer Aktionen, die nütze er aus. Etwa die Sonderangebote für Insektenspray oder tiefgefrorene Hamburger.
In el 2001, 2002, uno con 100 pesos venía al supermercado y se llevaba un chango completamente lleno. Hoy con 100 pesos no tapa ni la partecita de abajo del.
Mit einem 100-Peso-Schein habe er 2002 den ganzen Einkaufswagen füllen können. Derselbe Betrag reiche heute nicht einmal mehr aus, um den Gitterboden zu bedecken.
Gutierrez. Sí.
Pablo Menendez braust davon und wendet sich wieder der Arbeit zu. Mit 3 Plastiktüten im Kofferraum. Waschpulver, Thunfischkonserven und Milchpulver sind darunter. Sachen, die sich gut aufbewahren lassen und die man nach und nach verbrauchen kann. Unerwähnt ist geblieben, dass Pablo statt 8 heute 11 Stunden am Lenkrad sitzt, weil den Leuten das Geld für ein Taxi nicht mehr so locker in der Tasche liegt. In der flimmernden Sommerhitze über dem Asphalt von Buenos Aires verteidigt der Argentinier Pablo Menendez sein kleinbürgerliches Glück. Verbissen und vorerst noch ohne zu klagen.
Das war ein Bericht von Südamerika-Korrespondent Uli Achermann. Gleich eins, Gast im Tagesgespräch ist Daniel Humm, Schweizer Starkoch oder Koch der Stars in New York. Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Daniel Hubacher.
Die größte Schweizer Krankenkasse, die Helsana, hat im letzten Jahr den Gewinn um rund ein Drittel auf 250 Millionen Franken steigern können. Die deutsche Bildungsministerin Annette Schavan will nicht zurücktreten. Sie werde gegen die Universität Düsseldorf, die ihr den Doktortitel entzogen hatte, juristisch vorgehen, sagte die CDU-Politikerin. In Tunesien ist der prominente Oppositionspolitiker Chokri Belaid erschossen worden. Belaid war ein führender Vertreter einer linksgerichteten Oppositionspartei und ein scharfer Gegner der regierenden Islamisten. Und in einer halben Stunde beginnt in der Schweiz der jährliche Test der Sirenen. Ab 13.30 Uhr ertönt der allgemeine Alarm, ein auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.